Ja, von mir auch nochmal guten Morgen. Diese Predigtserie, die lebt ja von euch oder von allen, die sich daran beteiligen wollen. Wir fragen nicht nach Mitgliedschaft oder Freundschaft zur Gemeinde, sondern man kann sich noch beteiligen. Bisher sind erst zwei Fragen da, die wir aufgreifen werden, heute und nächste Woche. Und man hätte es vorher schon erahnen können, dass diese Frage ganz vorne mit dabei ist. Das ist vielleicht die Frage der Fragen, die immer wieder auftaucht. Und weil die in der Tat ja auch nicht so leicht zu beantworten ist und vielleicht bleibt es auch nur bei Versuchen heute, würde ich gerne noch einmal beten. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du in allem bei uns bist, das hast du versprochen. Und das gilt ja nicht nur so für die Zeit gerechnet, sondern auch in all unseren Lebensphasen, in all unseren Fragen, Emotionen bist du bei uns. Und wenn wir jetzt diese Frage anschauen und darüber ein bisschen nachdenken wollen, dann möchte ich dich bitten, dass du zu uns redest, dass du uns das Herz öffnest für das, was du zu sagen hast. Ich wünsche mir so sehr, dass wir den richtigen Blick auf dich gewinnen, weil das meistens schon der größte Teil der Antwort ist. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst und jetzt von den anderen Dingen, die uns so in unserem Leben sonst noch begleiten, zu befreien und auf das zu schauen, was jetzt hier in deiner Gegenwart passiert. Amen. Lieber Gott, wenn du gut bist, warum ist hier dann so viel Böse? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Was steckt denn hinter dieser Frage? Das ist das eigentlich Spannende. Da steckt ja schon mal so ein Zweifel in dieser Frage. Wenn du gut bist, das heißt ja nicht, du bist gut, sondern das wird ja schon in Zweifel gezogen, dass es tatsächlich so ist. Und woher kommen diese Zweifel, habe ich mir gedacht, das ist ja wahrscheinlich dann vor allem diese Frage nach dem, was man so erlebt. Da ist ja viel Schreckliches, wir brauchen nur einmal Nachrichten anschauen oder irgendwas anderes und dann merken wir, der größte Teil davon sind Meldungen, die eigentlich nicht positiv sind, sondern irgendwelche Katastrophen oder irgendwelche anderen Sachen. Und wenn ich mir das alles anschaue, dann sehe ich, das passt eigentlich nicht zu dem, was ich so über Gott denke oder was allgemein über Gott verbreitet wird. Das passt nicht zusammen. Auf der einen Seite diese ganzen schrecklichen Dinge, böse Dinge und auf der anderen Seite soll dann guter Gott sein. Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Eigentlich müsste man darüber noch viel größer sprechen. Was ist denn gut? Was ist böse und wieso muss ich Gott hier angesichts des Übels in der Welt so rechtfertigen? Weil das steckt alles hinter dieser Frage. In der Theologie hat man einen Namen für diese Frage, ist die Frage nach der Theodizee, also die Rechtfertigung Gottes im Angesicht des Übels der Welt. Und als ich dann diese Frage erneut mir so vorgenommen habe, da habe ich gemerkt, dass sie eigentlich total einseitig gestellt wird. Meistens kommt diese Frage ja nicht vor, lieber Gott, wie konntest du es zulassen, dass so ein großes Glück geschieht? Habe ich noch nie gelesen irgendwo in der Zeitung. Die wird also immer nur einseitig bei den negativen Dingen gestellt, die Frage nach der Verantwortung. Wie konntest du es zulassen, Gott, dass das passiert? Ich kann nicht glauben, dass es Gott gibt, wenn das und das passiert. Ich habe mir gedacht, ich habe ein Bild heute mit für euch, ein Dreibein. Und das sagt eigentlich schon alles über die Predigt. Also das Besondere an so einem Dreibein ist ja, der kann nicht wackeln. Das ist total praktisch. Ein Dreibein kann nicht wackeln, während ein Stuhl mit vier Füßen natürlich Beinen wackeln kann. Ein Dreibein nicht, dafür kann er umfallen. Leichter umfallen. Auch ein vierbeiniger Stuhl kann natürlich umfallen. Aber ich habe heute zu dieser Frage drei Anregungen, wie so ein Dreibein, die euch vielleicht helfen, mit dieser Frage anders umzugehen. Also eine endgültige Antwort, glaube ich, wird das nicht werden. Aber vielleicht, mir hilft es zumindest und deshalb kann ich das auch so sagen. Also das erste Bein, Stuhlbein dieses Dreibeins, heißt mein Gottesbild. Wenn wir uns vorstellen, 100 Menschen reden über Gott, Und man schreibt das auf oder man erfasst das irgendwie und vielleicht sogar 100 Leute, die in derselben Gemeinde sind, die also noch was verbindet, da wird man feststellen, dass es 100 verschiedene Meinungen gibt. Das wird nicht identisch sein, das glaube ich nicht. Ich habe das noch nie erlebt, dass mir jemand beschrieben hat, wie Gott ist, dass ich das exakt genauso schon mal gehört hätte. Meistens unterscheidet sich das eine von dem anderen. Und das Besondere ist, kein einziges Gottesbild trifft zu. Also man hat 100 unterschiedliche und keins davon ist richtig. Das heißt ja nicht, dass die falsch sind, aber wir sind wahrscheinlich als Menschen überhaupt nicht in der Lage, ein korrektes Gottesbild abzugeben. Und deshalb bleiben das immer nur so Versuche. Es gibt dieses Beispiel, das habe ich jetzt im Entdeckerkurs am Montag auch erzählt, mit diesen Menschen, die in einen dunklen Raum kommen und dann stehen sie vor einem Gegenstand und erfühlen den und dann kommen sie wieder raus und dann beschreiben alle diesen Gegenstand. Der eine sagt, Mensch, wie so ein Baumstamm, das war da so drin. Und der andere sagt, nee, mehr wie so eine Kordel, nee, wie so ein Schlauch. Und alle sind in diesem Raum und fassen einen Elefanten an, aber jeder an einer anderen Stelle. Und so ähnlich ist das wahrscheinlich, wenn Menschen über Gott reden. Jeder hat so sein eigenes und erlebt Gott und sagt dann, so ist er. Und es bleibt immer nur so ein kleines Stück. Also von daher werden wir gar nicht in der Lage sein, aber trotzdem ist es gut, sich ein Bild, ein Bild von Gott machen, das klingt jetzt gerade nicht gut, aber eine Vorstellung davon zu haben, wer Gott für mich ist. Das ist gut, weil es so etwas wie so ein Vorzeichen vor einer Klammer ist. Ich versuche das mal zu erklären. Wenn ich mir vorstelle oder wenn ich denke, Gott ist nicht gut, er meint es zumindest nicht gut mit mir. Wenn ich das denke und glaube, dann werde ich natürlich ein Problem damit haben, die Dinge, die in meinem Leben nicht gut laufen, als irgendwas Positives annehmen zu können oder überhaupt annehmen zu können, weil es immer ungerecht erscheinen wird. Gott wird immer ungerecht sein in meinen Augen, sobald irgendetwas schwierig wird in meinem Leben. Wenn ich grundsätzlich denke, er meint es schlecht mit mir, nicht gut mit mir, dann wird alles, was mir in meinem Leben nicht glatt läuft, mir auch als ungerecht vorkommen. Wenn ich aber glaube, dass Gott es gut mit mir meint, dann wird es mir, das ist vielleicht auch ein Lernprozess, gelingen, selbst Dinge, die ich ganz schrecklich finde, zu akzeptieren und anzunehmen. Zumindest werde ich anders damit umgehen, als wenn dieses Vorzeichen anders ist. Vielleicht könnte man sogar dazu hinkommen, zu sagen, es ist sogar gut für mich, egal was passiert. Aber dazu sage ich nachher noch was. Wir dürfen auf jeden Fall Gott nicht seine Souveränität nehmen. Er ist völlig unabhängig von uns. Gott braucht uns nicht. Im Gegensatz zu uns. Wir brauchen Gott. Gott steht über Raum und Zeit und da kann ich doch nicht hingehen in meiner Endlichkeit und in meiner Eingeschränktheit und sagen, ich weiß, wie Gott ist. Das wird mir einfach nicht gelingen und es steht mir schon gar nicht zu, Gott zu be- oder sogar zu verurteilen. Gott ist gut, aber das heißt noch nicht, dass ich alle Dinge, die ich als gut beschreibe, dass die auch wirklich gut sind. Vielleicht sind ja manche Dinge nicht gut für mich, die allgemein als gut formuliert werden. Vielleicht ist es sogar gut für mich, wenn ich immer krank bin, was man allgemein ja nicht als gut beschreiben würde. Aber vielleicht ist es gut für mich, weil ich damit manchen Dingen anders begegnen kann, die sonst irgendwie in mein Leben zugetroffen hätten. Vielleicht. Das Gottesbild, das absolute Gottesbild, das beste Gottesbild, was man finden kann, das steht natürlich in der Bibel, in Römer 8, Vers 28, da steht, wir wissen aber, denen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Wer das sagen kann, egal was passiert, alles wird mir zum Guten dienen, weil ich glaube, dass Gott dahinter gut ist, der liefert sich völlig Gott aus. Der vertraut Gott völlig. Wer das wirklich sagen kann, ich glaube, dass alles in meinem Leben mir zum Guten dienen wird, der drückt damit ein enormes Vertrauen Gott gegenüber aus. Wie kann man sich über sein Gottesbild im Klaren werden? Naja, man könnte erstmal darüber nachdenken. Was denke ich eigentlich über Gott? Man könnte vielleicht anfangen sogar zu sagen, ich schreibe da mal was auf, um mir darüber klar zu werden. Aber viel hilfreicher wäre es wahrscheinlich, ist es ganz sicher, in der Bibel nachzugucken, wie wird uns Gott da geschildert? Was erfahre ich in der Bibel über Gott, über ihn als Person, als Schöpfer, als Person, der mir nachgeht? Natürlich immer unter der Bedingung, dass ich niemals Gott ganz erfassen werde. Soweit, das ist das eine Bein. Das zweite Bein, das ist die Sache, dass ich nach der Verantwortlichkeit frage. Gottesbild, das zweite ist die Frage nach der Verantwortlichkeit. Wer ist eigentlich wofür verantwortlich? Eigentlich könnte man auch sagen, ist die Frage nach dem, wer ist eigentlich schuld? Wer hat eigentlich Schuld? Wenn Gott so groß und so souverän ist, dann ist er also in der Tat doch auch verantwortlich für das Böse in der Welt, oder? Wenn er der Ursprung aller Dinge ist, ist Gott dann nicht auch der Ursprung des Bösen? Ich habe darüber nachgedacht, wie ich das jetzt sagen kann, und vielleicht klingt das falsch. Ich würde sagen, ja und nein. Ja, weil er tatsächlich Ursprung aller Dinge ist. Anders gibt das ja keinen Sinn. Und nein, natürlich, weil Gott völlig ohne Schuld und ohne Böses ist. In der Bibel wird das immer so gut beschrieben mit dem Licht, in dem keine Finsternis sein kann. Also kann das auch überhaupt nicht stimmen. Vielleicht sollte man bei der Frage nach der Verantwortlichkeit die einzelnen Möglichkeiten mal abklappern. Als erstes natürlich der Mensch. Ich finde es überhaupt nicht schwer zu verstehen, wenn es um Streit, um Kriege und solche Dinge geht, zu sagen, wer ist denn dafür verantwortlich? Da würde ich gar nicht auf die Idee kommen, bei Gott die Schuld zu suchen. Natürlich sind das Menschen, die da sind und verantwortlich sind. Sie sind verantwortlich für ihr Handeln. Und manchmal ist das ja auch so, dass andere Menschen für mein Leben Verantwortung tragen. Nicht nur bei Kindern, aber da fällt das wahrscheinlich am meisten auf oder kann man es am meisten sehen. Ich bin ja in Brasilien geboren und dass ich jetzt in diesem Jahr in meiner Heimatstadt kein WM-Spiel live sehen kann, darin sind meine Eltern schuld. Die sind nach Deutschland gezogen. Da kann ich ja nichts für. Also könnte ich jetzt eigentlich meine Eltern dafür verantwortlich machen. Oder dass meine Kinder in Frankfurt nicht groß werden dürfen. Dafür bin ich verantwortlich. Da sind die mir vielleicht dankbar für, aber wir natürlich jetzt, also das wollte ich nicht so sagen. Also wir werden das sind natürlich ganz einfache Beispiele, immer erleben, dass Menschen, andere Menschen, die mit meinem Leben zu tun haben, Verantwortung für mich tragen. Ob ich das manchmal will oder nicht, passiert das sogar. Und deshalb muss ich das an vielen Stellen einfach so annehmen. Die Bibel sagt, dass Gott eine gute Welt schuf, wie auch immer, aber der Mensch dieser Freundlichkeit und der Güte Gottes misstraute. Die Frage, die ja gleich am Anfang auftaucht, ist hochinteressant, das nochmal zu lesen. Sollte Gott wirklich das gesagt haben? Und dahinter steckt ja auch die Frage, sollte Gott wirklich gut sein? Sollte das wirklich so sein? Einfach etwas in Frage stellen, damit erreicht man ja schon manchmal eine große Verunsicherung. Das konnten sich die Menschen plötzlich nicht mehr vorstellen und davon ausgehend kam es zu einer Entfremdung von Gott. Die Menschen, die Gott gegenüber misstrauisch geworden sind, die haben dieses Ziel damit verfehlt. Das Ziel der Menschen ist es, die Gemeinschaft mit Gott zu haben und dieses Ziel haben sie selbst aus den Augen verloren. Der Mensch hat sich entfremdet von Gott. Und genauso wie ich das ausbaden muss, dass meine Eltern nach Deutschland gekommen sind, muss ich auch als Nachfahre dieser Menschen, die sich von Gott getrennt haben, das jetzt mittragen. Der Mensch wollte damals ohne Gott sein und der Mensch will heute meistens ganz häufig noch ohne Gott sein und nun muss er es auch. Der Mensch wollte seinen eigenen Weg gehen und nun muss er auch nach seinem eigenen Willen leben. Viel Leid, glaube ich, viel Leid, das wir in unserem Leben erleben, kommt aus diesem Misstrauen Gott gegenüber. Aus der Gottesferne. Sünde, nennt die Bibel das. Sünde bedeutet nur Trennung von Gott, also diese Gottesferne. Und dieses Leid, was er eigentlich erlebt, der Mensch an sich, das ist das Leid, dass er sich selbst nicht erretten kann, nicht wieder alleine in diese Gottesnähe bringen kann. Das ist alles relativ gut nachzuvollziehen, finde ich. Die spannende Frage ist, was ist mit dem unverschuldeten Leid? Wenn jetzt Erdbeben passieren, wer ist denn dafür zuständig? Das kann doch unmöglich meine Schuld sein. Ich habe das ja und ich habe ja nicht gewackelt irgendwo. Also was ist passiert? Was ist mit dem unverschuldeten Leid? Die können doch nichts dafür. Also vorweg, manche Fragen bleiben offen, glaube ich, weil es keine endgültigen Antworten gibt, jedenfalls nicht in dieser Zeit. Aber es gibt, glaube ich, einen grundsätzlichen Ansatz, der uns das ein bisschen erleichtern kann. Wenn wir uns, das habe ich mal im Fernsehen gesehen, so einen Perserteppich vorstellen, das ist ja wohl der beste, den es gibt auf dem Teppichmarkt, ich kenne mich gar nicht so gut aus. Ich habe nur gehört, dass die Anzahl der Knoten bei Perserteppichen unheimlich hoch ist. Und dann haben die in dieser Sendung, die ich gesehen habe, so einen Teppich von hinten gezeigt, wo man die ganzen Knoten gesehen hat. Und der sah, den würde ich mir so nicht hinlegen. Also so schön sah der nicht aus. Das Problem war die Frage des Blicks, der Blickrichtung. Der war ja auch von hinten geknüpft. Und von der anderen Seite konnte man das ganze Kunstwerk entdecken, die Schönheit, das Motiv oder was auch immer zu sehen war. Und wenn ich über Leid nachdenke, auch über unverschuldetes Leid, dann glaube ich, dass es mir als Menschen meistens nicht gestattet ist, die andere Seite des Leides zu sehen. Ich sehe nur dieses furchtbare Leid, alles durcheinander, nicht schön, so wie man es nicht haben will. Aber dass dahinter vielleicht etwas steckt, was in der Tat einem Plan folgt, etwas Gutes ist, ist wiederum eine Sache des Vertrauens. Außerdem ein anderer Grund, wo wir erkennen, es gibt vielleicht doch einen Zusammenhang zwischen dem unverschuldeten Leid, zum Beispiel der Naturkatastrophen, und dem Menschen. Wir können das in der Bibel nachlesen, dass in dem Moment, als der Mensch sich von Gott entfremdet, reißt er die Schöpfung mit sich. Die Erde war gut geschaffen, die Erde war vollkommen geschaffen, ohne Erdbeben und Naturkatastrophen. Aber im Moment der Entfremdung von Gott, weil Gott die Erde, die Schöpfung an den Menschen gebunden hat, fällt auch die Schöpfung und damit alles Gute dieser Schöpfung. Das ist nicht alles Gute, aber damit sind auch solche Dinge möglich. Soweit zum Menschen. Wen könnte man noch nehmen? Ich habe als zweite Möglichkeit, wen kann man noch verantwortlich machen, aufgeschrieben, der Böse, der Widersacher, der Satan. Das fällt uns Menschen ziemlich leicht, uns einen Sündenbock zu suchen. Das fällt uns leicht. Man sieht das schon gleich am Anfang in der Bibel, da geschieht das auch schon, als Gott dann Adam fragt und dann sagt, aber ich nicht. Die Frau, die du mir gegeben hast, Gott, die. Und die Frau, die ich nicht, die Schlange. Und so geht das weiter und man sucht die Schuld möglichst überall, nur nicht bei sich. Ein Prinzip, was bis heute überall zu sehen ist, wenn die Frage nach der Verantwortlichkeit kommt. Ich war es nicht. Ich war gestern, habe ich Müll weggebracht auf so einem Abfallcontainerhof da. Und es ist sehr eng am Samstag, habe ich festgestellt. Und da war da eine Frau, die kam mit ihrem Anhänger nicht mehr raus. Ich stand leider hinter ihr, sodass ich auch nicht mehr rauskam und warten musste, was passiert. Viele sehr hilfsbereite Männer, die das machen wollten. Und dann gab es, ich kann nichts dafür, die stehen so eng hier. Und die Frage der Schuld wurde gleich wieder woanders hingesetzt. Eine Sache, die uns überall begegnet. Und wenn ihr in euer Leben guckt, dann werdet ihr das bestätigen können. Einen Sündenbock zu suchen. Und mit dem Satan, mit dem Widersacher, mit dem Bösen ist das natürlich ganz gut. Da hat man jemanden, bei dem stimmt das auf jeden Fall. Jesus hat einmal gesagt, als er ein Gleichnis erzählt hat, von dem Weizen, da ist ein Bauer und der streut guten Weizen aus und dann kommt dieser Widersacher und streut Unkraut, also wie heißt er? Siegfried, wo bist du? Wie heißt das? Wildkraut. Unkraut gibt es gar nicht, habe ich gehört. Also Wildkraut da rein und dann beschreibt Jesus damit, dass das der Widersacher getan hat. Und das ist das Ziel, und das sieht man überall, um eben diese Gemeinschaft, das Gute zu zerstören, um die Gemeinschaft zu zerstören oder zu verhindern. In dieser Weise, in dieser gewissen Weise ist er in der Tat verantwortlich dafür, dass das passiert. Aber die Menschen haben ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich trenne mich davon, also ich habe die Möglichkeit der Entscheidung. Und deshalb würde ich sagen, eingeschränkte Schuldfähigkeit. Oder doch wieder Gott? Nach der Frage der Verantwortlichkeit, ist es dann doch Gott, weil er der Ursprung aller Dinge ist? Ich meine, ist Gott allmächtig, dann hätte er das Böse doch wegnehmen können, oder? Wenn er allmächtig ist, hätte er doch einfach sagen können, okay, diese katastrophale Fehlentscheidung der Menschen, die mache ich einfach wieder rückgängig. Ich kann das ja. Hätte Gott doch machen können. Habe ich mir schon viele Gedanken darüber gemacht, aber er hat es nicht getan, weil Gott Respekt vor unseren Entscheidungen hat. Man könnte das auch anders nennen, und das ist mein drittes Standbein, das Prinzip Liebe oder Prinzip Freiheit oder man könnte auch Prinzip der Wahl nennen, ist egal, das meint alles das Gleiche, weil Gott die Menschen liebt, hat er das zugelassen. So gegensätzlich das klingen mag, ist das der Schlüssel, um das wahrscheinlich am besten verstehen zu können, weil zur Liebe immer Freiheit gehört. Ich habe das hier schon ein paar Mal gesagt, aber das ist einfach zutreffend. Wie soll ich wissen, dass mich jemand liebt, wenn er keine Alternative hat? Das Zeichen der Liebe geschieht auch darin, dass ich sage, ich entscheide mich für dich und nicht für all die anderen. Ich wähle aus, ich fokussiere, ich entscheide mich für jemanden. Und in der Tat hat, glaube ich, Gott das zugelassen, dass es einen Gegenentwurf zu ihm gibt. Ein Widersacher, ein Feind. Der Mensch kann sich entscheiden. Er muss nicht automatisch Gott wählen, sondern er hat die Wahl. Sonst, wenn das nicht möglich wäre, dann hätten wir auch keinen freien Willen. Dann wären wir Marionetten Gottes. Dann wären wir auch nicht Ebenbilder Gottes. Die Menschen konnten und können Nein zu Gott sagen und tun es ja auch oft genug. Gott möchte uns den Himmel schenken, aber er zwingt uns nicht hinein. Er zwingt überhaupt niemanden. Also zur Liebe gehört die Freiheit und die Akzeptanz der Entscheidung und ist wahrscheinlich die höchste Form der Liebe, dass man sagt, ich lasse dir die Wahl. Jemandem die Wahl zu lassen, ist die höchste Form der Liebe. Gleich noch eine biblische Geschichte dazu. Aber das Besondere, der Umgang, wie Gott damit umgeht, ist eigentlich das Interessante. Er leidet nämlich mit. Es ist ihm nicht egal. Du willst nicht, okay, dann gibt es ja noch genug andere Menschen, sondern er leidet mit. Es tut ihm weh, dass wir misstrauen. Gott leidet unter dieser Zielverfehlung, unter dieser Sünde, unter der Trennung von ihm, weil er das auf seinem Schirm hat, weil er sich das mehr wünscht, alles andere. Der Pastor Wilhelm Busch, der hat einmal gesagt, er springt hinein ins Meer des Leides und wird so zum Leuchtturm der Liebe. Gott schickt seinen Sohn Jesus in unsere Hölle. Als Jesus am Kreuz gelitten hat, da hat er nicht für Gott gelitten, sondern für uns gelitten. Und Gott möchte uns immer noch den Himmel schenken. Diese ganz bekannte Geschichte vom das Gleichnis vom verlorenen Sohn drückt diese Liebe Gottes am höchsten aus. Er hat ihm die Möglichkeit gegeben zu gehen, weil er wollte, dass der Sohn Ja zu ihm sagt, weil er wollte, dass er die Möglichkeit hat, zu ihm zu kommen. Was ist denn mit dem älteren Sohn passiert? Der war doch die ganze Zeit da, aber er hat niemals ein klares Ja zu seinem Vater gefunden. Er hat nicht verstanden, was diese Gegenwart Gottes bedeutet. Jesus leidet für uns. Und dieses Leid von Jesus Christus ist nicht das letzte Wort. Drei Standbeine, die uns vielleicht helfen können, diese Frage besser zu verstehen. Warum gibt es das Böse in der Welt, wenn Gott doch gut ist? Die erste und einfachste Antwort ist wahrscheinlich, weil er uns liebt. Weil er uns akzeptiert. Weil wir uns von ihm trennen dürfen oder getrennt sind. Und weil wir die Möglichkeiten haben, da ein Ja zu ihm zu finden. Und was tun wir jetzt damit? Wenn uns das vielleicht so geht, also es wäre jetzt interessant zu wissen im einzelnen Gespräch, wie geht es dir denn damit, wenn du sowas erlebst? Ich weiß von einer Person in der Gemeinde, die hat das mal gesagt, das ist doch, also es war so aus dem Herzen gesagt, das ist doch spannend, was Gott jetzt mit dieser Situation, und das war eine blöde Situation, vorhat. Ein Zeichen eines tollen Gottesbildes, jawohl, ich vertraue Gott, er wird es gut machen, auch wenn ich das im Moment nicht sehe. Wie können wir da hinkommen, Gott so zu vertrauen, dass selbst das Leid für uns nicht kein Endpunkt ist? Wir müssen seine Hand greifen, und seine Hand in diese Welt ist Jesus Christus. Für die meisten nichts Neues, aber vielleicht, und das schleicht sich in diesen Zweifeln immer wieder so mit ein, entfremden wir uns von ihm. Und dann ist es wichtig, diese Hand neu zu greifen und zu sagen, jawohl, ich greife sie und ich will mich auch an Jesus hängen und ich will das auch glauben und ich will das auch annehmen, dass Gott es in meinem Leben gut meint und dass er mich liebt. Ich bete noch einmal. Ich danke dir dafür, dass dir kein Leid in unserem Leben unbekannt ist, Jesus. Du hast das hier durchlebt. Du selbst wurdest ja getötet, hast Verfolgung erlebt. Und deshalb kannst du da mitfühlen, mitgehen. Du möchtest eine Entscheidung für dich haben, du möchtest Vertrauen haben. Und das fällt uns manchmal ganz schwer, weil wir selbst die Dinge vielleicht nicht zusammenkriegen, die wir über dich wissen und die wir in unserem Leben erleben. Deshalb, Herr, hilf du unserem Unglauben. Jesus, ich möchte dir neu folgen. Wir möchten dir folgen, möchten dir vertrauen. Hilf du uns. Danke, dass du ein guter und allmächtiger Gott bist, aber dass du kein Diktator bist.